Die Gnade und Freundlichkeit unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, gern wäre ich nach oben gegangen wegen der Verständlichkeit, aber leider geht das Mikrofon nicht. So werde ich langsam reden und versuchen, mich verständlich zu machen. Wir nehmen als Predigtvers heute nur einen einzigen Vers aus dem 2. Korintherbrief. Ich lese ihn, 2. Korinther 4, Vers 6. Und Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesichte Christi. Liebe Gemeinde, wenn man den Zusammenhang dieses Verses liest, dann merkt man, unter welchen Druck, unter welchen Spannungen der Apostel diesen Brief geschrieben hat. Ich will nur mal drei Dinge nennen, die die Situation des Paulus damals geprägt hat und die uns vielleicht nicht in der Schärfe, aber im Ansatz auch bekannt vorkommt. Zunächst mal ist er und seine Mitarbeiter, sind sie sehr bedrängt gewesen in ihrer Arbeit, der Ausbreitung des Evangeliums. Er schreibt sogar, wir wollen euch, ihr lieben Korinther, nicht verschweigen, die Bedrängnisse, die uns in der Provinz Asien widerfahren sind, wo wir über die Maßen beschwert waren, über unsere Kraft hinaus, dass wir auch am Leben verzagten. Ich finde, das ist ein sehr ehrliches Bekenntnis des Apostels. Wir als Christen neigen ja dazu zu sagen, der Herr macht es immer so, dass du es gerade tragen kannst. Aber der Apostel sagt, über unsere Kraft hinaus. Es gibt Situationen, wo wir subjektiv das Gefühl haben, und das hat einen Sinn, ich schaffe das nicht mehr, meine Kraft reicht jetzt nicht mehr aus. Der Apostel bekennt das. Das ist die eine Ebene. Dann war er die andere Ebene, die Situation in der Gemeinde in Korinth, die große Hafengemeinde, Hafenstadt Korinth mit der großen Gemeinde, wo Paulus lange Zeit, 18 Monate war. Vorwürfe gegen ihn, was wirft man ihm vor? Zum Beispiel, das Pauluswort ist nicht verlässlich. Sein Ja kann immer auch ein Nein bedeuten. Er sagte zu, dass er kommen wollte, und er ist nicht gekommen. Dann, seine Briefe sind wohl stark, aber in unserer Gegenwart ist seine Rede schwach. Da ist er unterwürfig, aber wenn er fern von uns ist, da ist er mutig. Und drittens noch, das vielleicht lastendste, es gibt viele, sagt Paulus, die mit dem Worte Gottes als Diener Christi, als Kinder Abrahams unterwegs sind, aber auf ihren eigenen Gewinn aus sind. Sie sind sehr gewandt in der Rede. Sie verkünden das Evangelium mit viel Schwung, machen viel Werbung für sich selbst, fordern Empfehlungsschreiben von den Gemeinden für die nächste Gemeinde und futtern sich so durch die Gemeinden. Nicht materiell, also nicht Essen und Trinken, sondern Ehre, Anerkennung und verkündigen ein anderes Evangelium als das Evangelium vom gekreuzigten Jesus. Also diese drei Punkte nur mal angerissen zeigen, in welcher Situation der Paulus diesen Brief schreibt. Und nun könnten wir ja erwarten, dass er sehr viele Ermahnungen in diesen Brief reinpackt. Sehr viele beschwörende Ermahnungen mit dem erhobenen Zeigefinger. Aber nein, dieser eine Vers, den wir gehört haben und den wir jetzt noch einmal nachsinnen wollen, zeigt nichts von moralischen Ermahnungen. Zwar später im Anhang des Briefes oder im zweiten Teil nimmt er auch zu den Vorwürfen konkret Stellung. Er übergeht sie nicht. Aber er fängt an mit dem Schöpfungsakt Gottes. Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Und der erste Teil dieses Verses ist ganz klar und knüpft an der Schöpfung Gottes. Der helle Schein, den Gott in das Dunkel des kosmischen Raumes gesetzt hat durch sein Schöpfungswort. Die Sonne. Die Sonne spendet der Erde Licht. Jetzt macht sie sich etwas rarer und die dunkle Zeit hat angefangen. Deswegen vielleicht auch gut, dass wir vom Licht hören. Ich habe jetzt gehört, weiß nicht, ob Sie das auch verfolgt haben, dass wir Menschen mit unseren Fähigkeiten nach den nach der Sonne greifen. Inwiefern? Es gibt Versuche, die schon relativ weit gediehen sind, dass mit gebündeltem Licht, mit hochenergetischem Licht, also Laserlicht, die Aufspaltung des Wasserstoffs versucht wird. Also die chemischen Prozesse, die die Sonne seit Jahrtausenden, seit Menschengedenken am Leben halten, in den Griff zu bekommen. Und man ist schon sehr weit gekommen. Man konnte schon Helium abspalten, wo ungeahnte Mengen von Energie frei werden. Und da Wasserstoff in fast unbegrenzter Menge zur Verfügung steht, wäre das ja die Energie der Zukunft, wenn wir das in die Hand bekämen. Andererseits muss ich sagen, wird es einem auch ein bisschen schwummrig, wenn man das hört. Die Energie der Sonne in Menschenhand, da kommen nicht nur positive Gefühle auf, würde ich sagen. Egal wie, es werde Licht, sprach Gott, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Bei Gott ist das Licht gut, nicht zerstörerisch. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da war das Abend und Morgen der erste Tag. Schöpfungshandeln Gottes. Wie es ja auch im Schöpfungsbericht im Alten Testament dann ganz schlicht heißt, Gott setzte Lichter ans Firmament. Lichter, Licht. Aber meint Paulus nur diesen Schöpfungsakt? Nein, da knüpft er an. Licht ist für uns ja bis heute faszinierend, was heute mit Licht möglich ist, diese Lasershows. Und wir waren ja früher, nannte man die Kinos Lichtspiele. Das klingt richtig amüsant, wenn man heute sieht, was man mit Licht machen kann, welche Faszination. Ich war neulich mal im Kino, aber das können wir beim Kaffee besprechen. Bis heute faszinierend, Licht, Licht. Aber Paulus meint jetzt nicht nur, dass es einem mal gut geht im Solarium oder dass man nach überstandener Krankheit sagt, ach, ich fühle mich wieder wie neu geboren, sondern Paulus sagt ja, ihr lieben Korinther, ihr lieben Christen, Gott, der Schöpfer, leuchtete in unseren Herzen auf, wirklich. Er hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, übersetzt Luther, Gott, der Schöpfer, leuchtet in unseren Herzen auf. Worauf bezieht sich Paulus? Nun, wir gut geschulten Christen wissen das. Er bezieht sich auf sein Lichterlebnis. Vor Damaskus, erinnert ihr euch? Und da war Paulus ja der Saulus. Er kannte Gott wohl durch die Erziehung, durch die Tradition. Von Ferne zwar nur, aber er eiferte für die Erfüllung der Gesetze und Normen, die ihm anerzogen waren. Die jüdischen Gesetze und Normen. Und die Erfüllung dieser Gesetze und Normen waren ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Er war unter gestrengster pharisäischer Ausbildung zu einem Eiferer herangewachsen. Und dabei war er bereit, auch Störenfriede dieses Systems, dieses religiösen Systems zu verfolgen, zu beseitigen. Und er machte das sehr erfolgreich und verschaffte sich auch Vollmachten von den Hohenpriestern, das im Ausland zu tun, in Syrien. Und kurz vor Damaskus, da blitzte ein helles Licht vom Himmel, sodass er vom hohen Ross fiel und nichts mehr sehen konnte. Und man führte ihn hilflos hinein nach Damaskus und er saß da und ein ganz schlichter Mitchrist, der nur einmal in der Bibel auftaucht, der Hananias, kommt zu ihm und sagt, lieber Bruder Saul. Das war nicht ganz so glatt gegangen. Ananias wollte das eigentlich nicht, denn er kannte ja den Saulus. Und der Herr hat ihm zu ihm gesagt, geh nur hin. So ganz liebevoll, geh nur hin. Ich weiß, mit dem passiert was, sage ich jetzt mal. Fast mit Augenzwinkern. Geh nur hin, mein lieber Ananias, hab keine Angst. Lieber Bruder Saul. Da war ja dieser Schöpfungsakt. Dem Saul war das Licht unseres Herrn und Heilandes Jesus begegnet und er hatte ihn angesprochen, hatte ihm einen Satz gesagt und das hat ihn vollkommen verändert. Ein Schöpfungsakt Gottes durch Jesus Christus. Und der Hananias legt ihm die Hände auf, betet ganz schlicht vor ihm. Da kommt dann dieses schöne Wort, das bis heute erhalten wird. Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen und er sah, aber er sah jetzt richtig. Ananias war für ihn nicht mehr der fromme Jesus-Spinner, der beseitigt werden muss, sondern ein Bruder, ein neu geschenkter Mitbruder im Glauben. Und er wird Teil der Gemeinde in Damaskus, er lässt sich taufen. Diesen Schöpfungsakt nennt Paulus hier Gott, der Schöpfer leuchtete in unserem Herzen auf. Und der zweite Teil des Satzes ist nun grammatikalisch so vollgepackt, so, dass man ihn mehrfach lesen muss. Ich lese ihn nochmal, den wollen wir jetzt betrachten. Da heißt es, Moment, dass ich es wiederfinde, mehrere Übersetzungen. Luther hat übersetzt, damit durch uns aufleuchtet die Erkenntnis von der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi. Moment, langsam. Damit durch uns aufleuchtet die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. Wow, das ist so, Paulus, jetzt hast du auf einmal aber sehr viel gesagt. Lass uns das mal langsam sagen. In der Jerusalemer Bibel steht dieser zweite Teil, der heißt, damit erstrahle die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, die auf dem Angesicht Christi ist. Nanu, da fehlt das durch uns. Luther hat wie oft genial übersetzt und hat dieses durch uns einfach eingefügt. Das steht gar nicht da. Es steht wirklich da, damit aufstrahle die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, die auf dem Angesicht Christi ist. Gut, worum geht es? Es geht darum, dass sich dieser Schöpfungsakt Gottes nun fortsetzt von Generation zu Generation. Und Paulus erinnert die Gemeinde in Korinth an diesen Schöpfungsakt. Ihr seid doch auch dem Licht Christi begegnet. Auch in euren Herzen ist die Erkenntnis Gottes aufgestrahlt. Und die jetzigen Schwierigkeiten, in denen ihr steckt, sind doch nicht größer als dieser Schöpfungsakt Gottes. Das ist die Basis auf der ich meinen Brief schreibe. Das ist die Basis, auf der ich die Bedrängnisse, in denen ich stecke, überwinden durfte. Paulus fährt ja dann fort, von allen Seiten bedrängt. Uns ist bange, wir leiden Verfolgung, wir werden unterdrückt, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib. Und dem steht gegenüber, aber wir ängsten uns nicht. Bange, aber wir ängsten uns nicht. Bedrängt, aber wir werden nicht zerschlagen. Verlassen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen das Leiden und Sterben Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Es geht also um das Geheimnis der Neuschöpfung, wie jemand zum Glauben kommt. Und zweitens darum, wie sich dieser Schöpfungsakt nun in unserem Leben fortsetzt, in unserem Handeln und Tun, so dass andere aufmerken und die Herrlichkeit Gottes erkennen können auf dem Angesicht Jesu Christi. Gewiss, das andere stimmt auch. Paulus schreibt auch, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, so dass sie nicht erkennen die Herrlichkeit Gottes. Das ist ja leider unsere Realität, mit der wir allzu oft zu tun haben. Dass uns Menschen begegnen, für die Gott nichts ist, nicht existiert, so weit weg ist. Vielleicht haben Sie gehört, dass ich in den letzten Jahren in Halle-Neustadt zusammen mit meiner lieben Frau tätig bin, im Rahmen des Schnittevereins. Und dort ist es wirklich so, wenn Sie Sonntagvormittag, also jetzt, eine Stunde vorher, mit dem Auto durch Halle-Neustadt fahren, also das ist nicht ermutigend. Da stehen die Männer schon um 9 an den Kiosken mit der Bierflasche in der Hand, weil sie Gemeinschaft suchen. Da gehen die Jogger, um sie ihre Funde abzutrainieren. Da werden die Hunde ausgeführt, dass sie sich erleichtern können. Da schlurfen ein paar müde Rentner mit ihrem Rentner-Porsche durch die Gegend. Halle Neustadt am Sonntag. Und wo sind die Menschen, die Gott loben, die Gott feiern? Es sind welche, aber es sind sehr wenige. Und so sollte sich dieser Schöpfungsakt Gottes, dass Menschen die Herrlichkeit Gottes durch das freundliche Angesicht Jesu erkennen, fortsetzen. Wie denn nun zum Schluss? Durch uns? Luther sagt ja sehr mutig, durch uns. Ja und nein. Durch uns nicht, wenn wir es aus eigener Kraft versuchen. Wenn wir sagen, wir müssen sie überzeugen. Wir müssen sie beeindrucken. Wir müssen. Aber ja, wenn es darum geht, fröhlich in dem Glauben zu leben, der uns geschenkt ist. Fröhlich das helle Licht, das uns im Herzen geschenkt ist, immer neu zu empfangen und zu bewahren und auch zum Ausdruck zu bringen. Und das ist, geht nicht rezepthaft. Also ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, machen Sie das in der kommenden Woche auf folgende Weise. Erstens, man nehme eine Bibel, möglichst moderner Luthertext. Zweitens, frischen Mut. Drittens, ein Traktat. Und viertens, Bahnhofsvorplatz und die Leute belästigen. Sage ich jetzt mal etwas bissig. Es gibt solche Menschen, die das tun und Hut ab, die den Mut haben, Dienst zu tun für den Herrn. Manche nennen das dann Felddienst und haben dann militärische Begriffe, Einsatz und so weiter. Aber der Weg, auf den Paulus uns hier hinweist und wo er die Hoffnung auch für die Korinther hat, stellt euch vor, die ihm solche Vorwürfe machen, der ist ja nicht zuverlässig. Das schwache Gestalt, guck mal hier den Apollos aus Korinth an oder was weiß ich, wie der predigt, da liegen alle flach, aber nur bis eine Stunde nach der Predigt, dann wird's ausgewertet. Das ist nicht der Weg, sondern Paulus erinnert an den Schöpfungsakt. Er setzt die große Überschrift, Gott ist der Handelnde, sowohl bei der Schöpfung und der Erhaltung der Schöpfung, als auch bei der Verbreitung des Lichts des Evangeliums, das durch das freundliche Angesicht Jesu erkennbar ist. Und nun soll auch unser Angesicht, auch wenn es altert, die Freundlichkeit des Herrn widerspiegeln. Und das geht auf zweierlei Weise. Ich kann wohl mein Gesicht 2 Stunden in freundliche Falten legen. Wer ein guter Schauspieler ist, kriegt das hin. Aber das ist nicht das Licht Jesu. Das Licht Jesu, sagt Paulus, ist in unserem Herzen hineingegeben. Und die Menschen wissen sehr gut, wenn einer schauspielert oder nicht. Und das habe ich in Neustadt auch gelernt. Für die gibt es keine Zwischentöne. Schwarz oder weiß. Bist du für mich oder bist du gegen mich? Also die haben so ein eingeschränktes Differenzierungsvermögen. Ich gucke gerade mal, ob einer aus Neustadt heute hier ist. Aber das würde ich Ihnen auch ins Gesicht sagen. Mit der Freundlichkeit Jesu natürlich. Aber Wahrheit muss ja Wahrheit bleiben. Und die merken das schon, wie man es meint, ob das aus vernichtender, selbstüberzogener Ruhmsucht geschieht. Meine. Das ist übrigens auch eine Sache. Ich sage immer zu meiner Lieben, ja, jetzt schüttelt es den Kopf, dann lasse ich das mal beim Kaffee kommen, das, was die immer sagen. Oder ob das aus der Freundlichkeit Jesu kommt. So, und das ist das Evangelium dieses Sonntages, auch wenn es dunkler wird. Auch wenn im Moment in unserer Umwelt wenig Gottesfurcht, wenig Ehre für Gott, wenig Jubel für Gott zum Ausdruck kommt, setzt sich doch die Ausbreitung des Lichtes Gottes, des Lichtes des Evangeliums fort, auch bei uns. Das eine muss ich doch noch sagen, Karel kam jetzt zurück. Der war bei den Berbern, ein Mann aus der in Halle-Neustadt mit Helft, der war für 8 Tage oder 10 Tage in Marokko. War es Marokko? Ein nordafrikanisches Land, wo die Berber leben. Und die haben seit den 80er Jahren eine Erweckung. Da hat sich das Licht des Evangeliums unter ihnen ausgebreitet, obwohl Jahre und Jahrhunderte nichts passiert ist. Die leben ja unter arabisch-muslimischer Vorherrschaft, haben aber ein relativ eigenes Gebiet. Und der hat letzten Sonntag ganz glaubhaft berichtet, wie die Freude an Gott, dem Vater, und das, was er tun kann, wie mächtig er ist, wie mächtig er unter ihnen wirkt, so lebendig ist bei den Berbern, dass sie einfach spürbar ist, dass sie einfach echt ist. Und wir wissen, das kann man jetzt nicht übertragen. Karel hat gesagt, ich will jetzt von jetzt an nur Erweckung sehen hier. Ich sage, Karel, alles klar, aber wie willst du denn das machen? Ja? Wollen wir das machen? Das können wir nicht machen, sondern wir können, wie Paulus sagen, angesichts aller Schwierigkeiten, Bedrängnisse, und die sind viel, und die können auch nicht einfach weggewischt werden, erinnert Paulus in der Mitte seines Briefes die lieben Korinther daran, denkt daran, Gott, der Schöpfer, ist der Handelnde. Er bewahrt die Schöpfung und er bewahrt auch deinen Glauben, den er dir geschenkt hat. Gib dem wieder Priorität. Und das ist ja unsere Wahl. Wem geben wir Priorität? Und das fängt in kleinen Dingen an. Gucke ich heute die Sendung oder jene Sendung? Diese Priorität ist noch nicht entscheidend. Sondern die Entscheidung ist, wem widme ich meine Zeit? Wem widme ich meine Aufmerksamkeit? Ist Gott für mich der Vater, der aller Ehre würdig ist und in Not Suche ich sein Angesicht? Die Woche war mal die Losung, suchet mein Angesicht. Das klingt jetzt fast schon wieder wie ein Rezept. Wenn du das tust, dann. Wir sind da immer schnell dabei. Nein, es ist aber ein Hinweis, den Paulus gibt und sagt, vergesst nicht, Korinther, Gott hat es in der Hand. Und er kann mit den Schwierigkeiten, die jetzt da sind, umgehen. Und im zweiten Teil des Briefes, wer mal wissen will, wie kann das lesen, setzt sich dann Paulus auch mit den konkreten Vorwürfen auseinander. Warum er nicht gekommen ist, wie mit Einzelnen umzugehen ist, die in der Gemeinde Ärgernis hervorgerufen haben. Dann geht er auch ganz konkret darauf ein, aber nur unter dieser Überschrift. Gott ist der Handelnde, Gott hat den hellen Schein in unser Herz gegeben und das Angesicht Jesu, sein Leben, seine Vergebung, seine Herrlichkeit darf bei uns willkommen sein. Daran will er uns Anteil geben. Und das ist ein Leben voller Abenteuer, ein Leben voller Spannung, ein Leben auch der großen Freude immer wieder. Ein Leben, wo man zur Freude, zur Rast kommt und wo man auch miteinander in einer Gemeinde das teilen kann. Vielleicht gibt es heute Menschen, die ganz stark unter dem Eindruck der Betrübnisse, der Bedrängnisse stehen und Ermutigung brauchen. Vielleicht gibt es Menschen, die haben eine ganz starke Erfahrung im Glauben gemacht. Etwas hat sich bewahrheitet, was sie geglaubt haben. Da sagt Paulus dann auch zu den Korinthern, wenn ihr zusammenkommt, dann teilt doch dieses. Dann teilt dieses und hört nicht auf, Gott zu rühmen, ihm die Ehre zu geben. Und dann wird es ganz automatisch passieren, dass ihr auch untereinander die richtige Einstellung findet. Dass ihr die Kritik lasst, sondern den anderen als Schwester und Bruder seht, der Hilfe braucht, der eine gute Erfahrung gemacht hat. Also die Wahrheit liegt nicht einfach in der Mitte, dass wir sagen, Luther, du hast dir falsch übersetzt, das durch uns muss rausbleiben, denn es liegt allein an Gott und wir haben da gar nichts damit zu tun. Das wäre so die allgemein kirchliche Position, die sagt, Gottes Geist weht ohnehin, wo wir will, wir brauchen uns nicht zu bemühen, wir machen christliche Kulturpflege und das reicht. Oder umgekehrt, wir betonen das noch nicht zu sehr und sagen, nur wenn du fastest, wenn du richtig lebst, wenn du die richtigen Traktate hast, die richtige Methode hast, dann kann Erweckung passieren. Merkt ihr, ich habe jetzt mal zwei Eckpfeiler kurz skizziert. Wir können nur nicht sagen, die Wahrheit liegt jetzt einfach in der Mitte. Nein, die Wahrheit liegt in unserem Herzen. Und durch den Heiligen Geist schenkt uns Gott Impulse, Hilfen, das Jesusleben zu empfangen und auszuleben und die Freundlichkeit des Herrn zu schmecken und sie wiederzugeben, sie durchlässig zu machen. Ich schließe mit einem kleinen Erlebnis. Ich lese aber, bevor ich dieses erzähle, noch einmal den Vers, dass er uns ein Stück begleiten kann in die Woche, so schwierig er beim ersten Hören auch klingt. Und zwar jetzt mal nach der Hoffnung für alle. Denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen. So hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt, dass wir die Freundlichkeit Gottes bezeugen dürfen durch Jesus. Das ist eine Übertragung, das haben Sie gemerkt, das ist keine wörtliche Übersetzung. Wie sieht das in der Praxis aus? Kurz vor meinem Ruhestand war ich eingeladen, mitzuwirken oder zu lernen, beten für Menschen auf Straßen und Plätzen in Berlin. Habe ich mich freudig angemeldet, aber als das dann näher kam, kriegte ich große Bedrängung und dachte, was hast du nur gemacht? Mitten in Kreuzberg, in dem Park Weinberg da, wo die Drogen verkauft werden, dort für Menschen beten, wie soll das gehen? Bin dann hingefahren und hatte auch einen guten Einstieg durch einen Freund, der mich freundlich begrüßt hat und gesagt, entspann dich, keine Übereifrigkeit. Und dann waren wir in einem Aktion, das hieß, es gab dann drei Methoden, wie das gemacht wurde, die will ich jetzt nicht erläutern, aber eine Situation ist mir sehr in Erinnerung, neben anderen auch. Da wurden drei Stühle aufgestellt in einiger Entfernung und es wurden Plakate angehängt und Handzettel verteilt. Wir laden Sie ein, wer braucht Gebet? Und auf diesem Zettel stand dann, wie das gehen soll und so. Und da wurde das Team natürlich eingesetzt und ich wurde unglücklicherweise eingesetzt zum Zettelverteilen, schon vorne, wo die Leute alle kommen. Und ich bin da natürlich in Kraft meiner Wassersuppe hingegangen. Bitteschön, Gebet für Sie, Gebet für Sie. Ui, war das eine grässliche Stunde. Was ich da anhören musste, an Spott, an Widerstand. Ich will nur zwei nennen, zwei junge, arabisch aussehende Jünglinge, und kamen: Ja, kannst für mich beten, Reichtum, Geld und Weiber, los, gleich ran hier. Dann kam jemand und sagte: Wir sind selber Kirche, was wollt ihr hier, was macht ihr hier? Also alles gut. Und so, ich hatte mich aber dann so verkrampft in diesem: durch uns geschieht das jetzt. Und ich bin hier eingeteilt und das mache ich jetzt bis zum Umfallen. Auf einmal tuckt mich jemand auf die Schulter, ist mein Freund, und sagt: Rainer, guck mal, da drüben ist ein Kaffee. Lass uns mal einen Kaffee trinken. Ich sage: Freund, nie und nimmer, wir sind im Dienst. Ich habe jetzt hier Dienst, das ist ein sehr wichtiger Dienst. Ja, ich weiß schon, komm, wir trinken mal einen Kaffee. Hat er mich mit rüber geschleppt, und dann merkte ich so, wie diese ganze Spannung runterging. Und dann sagt er: Pass auf, wir machen das jetzt anders. Wir lehnen uns hier ans Geländer vom Landwehrkanal, und hier ist ein Baum, da heften wir das ran, und hier ist der Stuhl, das reicht, und jetzt warten wir. Ach so, kann man das auch machen? Ich dachte, der, wie das der Leiter gesagt hat, so wollen wir es doch machen. Nein, individuell, ich mache doch nicht, was der sagt. Gut, das lasse ich jetzt mal weg. Der war jünger, der Leiter, der war älter. Jedenfalls, wir lehnten keine Minute dort, da kamen Leute. Und das Schönste, woran ich mich erinnern kann, da setzte sich ein älterer Herr hin und sagte: Ihr Lieben, ich weiß zwar nicht, wer ihr seid und was ihr macht, aber ich muss jetzt hier drüben in das Krankenhaus. Ich bin Krankenhausseelsorger und ich habe einige sehr schwierige Besuche vor mir. Betet doch für mich, dass ich da Hilfe bekomme. Ich traue mir das. Also mir ist da nicht wohl, weil ich einige besuchen muss, wo nach menschlichem Ermessen es sehr schwierig ist. Und das war so schön. Dann durften wir ganz schlicht für ihn beten, und da war eine Bruderschaft da. Ich will jetzt nicht noch weiter ausufern, waren auch noch zwei, drei andere Sachen, die bemerkenswert waren. Und ich muss sagen, das war mir so ein Gleichnis, wenn jetzt jemand sagt: Ja, wie soll dieses Licht nun sich verbreiten? Welche Rolle haben wir nun in diesem Prozess? Wir haben die Rolle von Gefäßen. Paulus sagt es: Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, dass die Ehre und der Ruhm nicht unser sei, sondern dem Herrn. Und durch diese brüchigen, rissigen Gefäße dringt genug Licht nach außen und es verbreitet sich. Die Freundlichkeit des Herrn wird wahrgenommen auf die eine oder andere Weise. Und deswegen möchte ich mich neu mit euch solidarisch erklären in unserer Stadt Halle, ob nun Halle oder Halle-Neustadt, das gehört ja zusammen, dass wir nicht aufgeben zu hoffen und zu wünschen, dass das Licht des Evangeliums sich ausbreitet. Nicht nur an einzelnen Stellen, hier, da und dort, sondern auch Menschen erfasst in ihren Wohnungen, in ihrem Lebensumfeld, auf Straßen und Plätzen und an den Orten, wo die Lebensentscheidungen gefällt werden. Das soll unsere gemeinsame Hoffnung und Gebet sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Begreifen und Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in ihm, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.